Alle sagen immer, die Institutionen kaufen Bitcoin wie verrückt. Offizielle SEC-Filings zeigen jetzt aber, warum das ein Fehlschluss sein könnte. Und die eigentliche Geschichte dahinter ist vielleicht sogar noch brisanter. Was, wenn die größten Player den Kurs nicht kaufen, sondern aktiv nach unten drücken, um eben günstigere Einstiege zu finden? Was an dieser Theorie wirklich dran ist und warum die Bitcoin-Erholung trotzdem näher sein könnte als gedacht, das klären wir jetzt. Und damit heiße ich euch willkommen zum BTC Echo Markt Update. Ich bin Johannes, Redakteur, und an meiner Seite ist wie immer unser Marktexperte Stefan Lübeck. Moin Stefan, schön dich wieder an meiner Seite zu sehen. Und mit dir das heutige Marktupdate machen zu können, dürften wieder ein paar spannende Tage werden im Crypto-Space, wa?
Definitiv. Also moin Johannes, hallo ihr Lieben. Schön, dass du auch rechtzeitig genesen bist. Zuletzt war ja in der Tat viel los. Ich hatte mit Sven im Invest am Montag schon ein paar Themen angesprochen. Heute soll es aber nicht um Steuern gehen und nicht um Iran, nichts Politisches, sondern eher mal wieder ein bisschen so datentechnisch, was ist bei Krypto los, was war auch die letzten Monate los, was kann man daraus vielleicht ableiten. Insofern dranbleiben, es wird spannend.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben schon Fragen im Chat, ne? Zum Beispiel, was oder welche Gründe es für Bitcoin geben könnte, wieder steigen zu können. Gold 2.0 erfüllt es ja gerade leider nicht. Und auch die Frage nach einer Relief Rally bei Bitcoin. Wir gehen auf alles nochmal ein und wir sind eigentlich schon bei dem Thema. Seit Herbst 2025 scheint ja beim Bitcoin-Kurs etwas gehörig schief zu laufen. Wir haben ja einmal einen Chart von Sentiment, der zeigt auch ganz klar, also Aktien haben neue All-Time-Highs hingelegt, auch Gold, es wurde ja gerade im Chat angesprochen, und währenddessen ging es für Krypto stetig bergab. Bitcoins Korrelation mit Aktien ist laut Sentiment so niedrig wie zum FTX-Crash in 2022. Bitcoin minus 43% in 6 Monaten, während Gold und ja der S&P 500 51% bzw. 7% liefen. Ja, die Frage, strukturelle Schwäche oder Manipulation, darauf könnten wir jetzt endlich ein paar Antworten haben. Aber vorher, habt ihr Altcoin-Chartwünsche, dann schreibt's gerne in den Chat. Stefan versucht dann, wie immer, diese später am Ende des Videos live zu charten. Ja, quartalsweise müssen institutionelle Anleger in den USA ihre Positionen via sogenannten 13F-Filings offenlegen. Und die neuesten Daten für Q4 25 sind eindeutig. Hedgefonds und Investment Advisors, wir sehen es hier, haben netto 25.000 Bitcoin aus ihren Positionen bzw. Portfolios entfernt. Das ist keine Kleinigkeit, das sind immerhin mehrere Milliarden Dollar. Bei Investment Advisors ist es ja eigentlich keine Überraschung. Die haben halt eben Pflichten gegenüber ihren Kunden. Wenn der Markt fällt, dann müssen sie halt irgendwie risken. Bei Hedgefonds ist die ganze Sache schon spannender. Die haben immerhin nur 7.600 Bitcoin verkauft. Aber ein Name, der fällt hier besonders auf. Gucken wir ins nächste Bild. Jane Street. Stefan, vielleicht kannst du uns erstmal kurz erklären, wer Jane Street ist und was es mit dem berüchtigten 10 AM Slam auf sich hat.
Ja, Jane Street habt ihr bestimmt schon mal über die Jahre immer mal wieder gehört. Man denkt immer so, okay, das ist halt ein Laden aus den USA. Ja, richtig. Wurde tatsächlich, glaube ich, mal so mit 20 Leuten im kleinen Office in den USA gegründet. Die sind eine Proprietary Trading Firma, so nennt man das. Mit insgesamt weltweit aktuell, glaube ich, 45 Offices und 3.000 Mitarbeitern, also stark gewachsen. Wichtig ist, Proprietary Trading Firma heißt, die traden für sich und nicht im Kundenauftrag. Ne? Also eine BlackRock ist im Grunde genommen Investment, die geben einfach nur das, was ihre Kunden im Grunde genommen wollen, setzen das um. Die handeln quasi in die eigene Tasche, kann man sagen. Und sie sind gleichzeitig am TradFi-Space, da kommen sie ursprünglich her, also quasi von der New York Stock Exchange, wie aber auch im Crypto-Space unterwegs, sind dort Market Maker und Liquidity Provider, insbesondere auch im Crypto-Space nicht unerheblich, stellen also insgesamt Liquidität in vielen unterschiedlichen Asset-Klassen bereit, zum Beispiel Aktien, Optionen, Futures, ETFs, aber auch Kryptos. Sie handeln, das ist wichtig, da sitzen quasi im Endeffekt keine Leute, die manuell Trades ausführen, wie unser eins das vielleicht macht, sondern die handeln automatisiert, weshalb das High-Speed-Trading-Desk, sagt man, algorithmusbasiert fungiert und am Markt im Endeffekt agiert. Aktuell hält Jane Street Positionen, damit man mal eine Vorstellung hat, von der Größe in unterschiedlichen Assets im Umfang von rund 657 Milliarden. Das war das, was im letzten 13F-Filings man rauslesen konnte. Was ich so weiß, sind sie, damit man auch mal abschätzen kann, ne, wenn sie High-Speed-Trading-Desks sind, bedeutet sie, ne, halten Positionen nicht zwangsläufig über Monate, Jahre und sind quasi kein klassischer Investor. haben in den letzten Jahren roundabout 10% des Handelsvolumens an der Wall Street insgesamt ausgemacht. Also das ist dann definitiv schon mal eine Ansage.
Ja, absolut. Jane Street ist auch zufälligerweise einer der zweitgrößten Bitcoin-ETF-Holder. Laut Daten haben sie in 25, also Q4 25 sogar 4.300 Bitcoin hinzugefügt. Das sehen wir auch hier. Also per ETF. Stefan, unwahrscheinlich, dass sie hier aber einfach Spot-Bitcoin akkumuliert haben, oder?
Ja, vieles ist möglich. Wir sehen ja ganz oben ist auch Millennium Management. Das ist auch ein reiner Quant-Hedge-Fund. Die haben nochmal, die haben 8.000 draufgelegt. Die haben aber alle unterschiedliche Strategien logischerweise. Jane Street, muss man wissen, habe ich gesagt, sind Market Maker und Liquidity Provider. Nehmen also häufig auch mal die Gegenposition im Orderbuch ein, weshalb die auch per se auch Bitcoin und auch sämtliche Kryptos immer im Portfolio haben. Und sie werden nutzen, auch in diesem Fall wahrscheinlich diese, auch wenn es via ETF sind, derartige Positionen insgesamt über ihr Highspeed Trading Desk zum Arbitragieren. Also im Endeffekt, ja, zum einen die Counterparty darzustellen, zum anderen aber auch immer Ineffizienzen für sich selber zu nutzen. Und dadurch verdienen sie logischerweise Geld. Ineffizienzen können zum Beispiel auch sein, dass der Kurs bei Binance von Bitcoin ein bisschen höher ist als bei Coinbase oder bei KuCoin oder what have you. Und die nutzen diese Differenzen aus, arbitragieren das gegen und dadurch kassieren sie laufend Geld. Gleichzeitig ist natürlich auch Hedging, sei es durch klassische Riskminimierung, also sprich, sie halten Spot zum Beispiel, ganz klassisch bestimmte Positionen in Aktien oder auch Kryptos und hedgen es dann zum Beispiel über Futures oder Optionen, um zum Beispiel auch diese Delta-Neutral-Trades zu ermöglichen, über die hatten wir im letzten Jahr gesprochen, die werden immer interessant, wenn es hohe Funding-Raten gibt. Das ist auch Millennium hier, der größte Zukäufer und der größte Halter von Bitcoin-Exposure aktuell. Die sind auch dafür bekannt, klassischerweise oftmals Data-Neutral-Strategie zu fahren. Spannend finde ich aber, da habe ich nochmal einen mitgebracht, damit man sieht, wer hat jetzt hier zuletzt bei IBIT draufgesattelt, also die größten Positionsveränderungen. Grün heißt immer, dass sie mehr dazu geholt haben. Du hast gesagt, Jane Street hat im Hintergrund fleißig IBIT akkumuliert. Größter Halter in diesem Fall ist hier aber tatsächlich ein Name, und das ist immer vielleicht auch gut, wenn es sich breiter aufstellt, ein Name namens Loror Limited, ist auch eine LLC, wo keiner eigentlich so wirklich weiß, wer die sind, was die machen, woher die kommen. Das Einzige, was man weiß, ist tatsächlich, gut, sie kommen aus Hongkong, sie sind Hongkong ansässig, haben aber nicht mal eine Internetseite. Also im Grunde genommen, man weiß gar nicht, wer das ist. Finde ich spannend dahingehend, wir haben ja mal darüber geredet, dass wir wussten, die USA, klar, großer Player, die Institutionellen dort mischen bei Krypto mittlerweile mit, spätestens seit den ETFs. Wir wissen, haben aber auch immer gesehen, Mensch, das M2, also quasi die Geldmenge in China, ist auch in den letzten Jahren rasant gewachsen. Man hat aber immer gesagt, so kommen die Chinesen da auch, bringen die im Grunde genommen dieses bullische Szenario so ein bisschen rein. Man weiß, sie sind Hongkong-basiert. Womöglich, das kann man daraus ableiten, ein Vehikel für chinesische Investoren dargestellt, beziehungsweise, dass sie das darstellen, um im Endeffekt Bitcoin-Exposure zu bekommen. Weil man weiß klassischerweise, Kryptos sind zumindest mal offiziell in China illegal. Da nutzt man dann immer diesen Hub über Hongkong, dass man da sich Exposure geben kann. So hat man dann Bitcoin-Exposure, indem man sich IBIT aufs Balance Sheet packt. Somit könnte vielleicht dann auch der deutlich gefallene Bitcoin-Preis, du hast es eingangs erwähnt, aktuell 43% unter heute mal, neue Anleger anziehen. Und chinesisches Kapital wäre ja durchaus dann auch, ja, ich sag mal, eine finanzstarke Geldquelle, ganz einfach, Johannes.
Ja, wir haben reichlich Fragen im Chat, auf die ich später gerne auch noch eingehen möchte. Morgen kommen neue News von SEC, XBT, eventuell Vola zu erwarten. Definitiv, da wird ja auch schon fleißig spekuliert, um welche Firma oder welches Krypto-Projekt es sich handeln soll. Die Auswahl ist begrenzt, weil er redet ja von profitabel und es gibt nicht viele profitable Krypto-Projekte, muss man dazu sagen. Aber wir bleiben mal bei Scammerei. Ein gestriger Bericht von Bloomberg, der zeigt nun, dass Jane Street wegen Insider-Trading im Fall Terra Luna verklagt wird. Jane Street, und ich zitiere jetzt mal aus dem Bericht, nutzte angeblich nicht öffentliche Informationen, um mit Vorabinformationen zu handeln, was den Zusammenbruch von Terraform beschleunigte. Und durch den Missbrauch der Informationen konnte Jane Street eben riskante Trades in Höhe von mehreren 100 Millionen Dollar genau zum richtigen Zeitpunkt, nur wenige Stunden vor dem Zusammenbruch des Terraform-Ökosystems, abwickeln. Jane Street bestreitet die Vorwürfe natürlich, aber siehe da, am am Tag der Veröffentlichung des Bloomberg-Artikels gab es keinen 10 a.m. Slam. Stefan, ist der Fall Terra so eine Smoking Gun, der darauf deutet, dass Jane Street möglicherweise halt auch den Bitcoin-Kurs massiv unterdrückt hat?
Also mit Sicherheit werden die in der Sekunde, wo es mal wieder heißt, oh, ihr seid am Pranger, das etwas zurückfahren. Ich habe auch gehört, dass es im Hintergrund womöglich Verschiebung, was die Mitarbeiter gegeben hat, wobei das jetzt quasi direkt immer darauf zu beziehen, ist halt auch schwierig. Das ist nur das, was ich hasch-hasch so gehört habe. Man sieht aber definitiv Jane Street, das ist dieser Fall Terra Luna nicht der einzige ist, wo die momentan vor Gericht stehen. Ich habe zum Beispiel gehört, die stehen aktuell in Indien am Pranger, das seit einer ganzen Weile, und haben damit, sagen wir mal, shady, aber nicht per se illegalen Methoden. Man muss immer sozusagen differenzieren zwischen, was ist so im Graubereich, und da agieren die wahrscheinlich ständig. Da haben sie in 2025 häufig im Nifty 50, das ist der indische Pendant zum DAX 30 zum Beispiel in Deutschland, agiert. Und stehen da im Endeffekt unter Beobachtung und sind da indirekt im Grunde, da laufen Verfahren gegen die. Sie streiten natürlich wie auch hier alles komplett ab, sagen, nee, haben wir nicht. Und aktuell macht halt die Runde, dass Jane Street wohl wegen dieser Anschuldigung und den Theorie und den Theorien über diesen 10 a.m. Dump bei Bitcoin, den habt ihr mitbekommen in den letzten Monaten. Man musste um 15.30 Uhr oder vorher, auch in einer Europe-Session, Bitcoin lief immer schön hoch. Und dann gegen 16 Uhr, Pi mal Daumen, deutscher Zeit, manchmal ein paar Minuten eher, manchmal ein bisschen später, kam es dann im Endeffekt zu diesem Abverkauf, zu dem, von dem du gesprochen hast. Das könnten sie jetzt dann vermutlich erstmal abgestellt haben. Untermauert wird aber im Grunde genommen diese Theorie, dass sie, ja, dieses Dumping immer reinkam über den, wenn man mit Blick auf den Coinbase Premium Index, da zeigt sich, dass der seit Monaten negativ war. Der hat jetzt zuletzt deutlich abgenommen. Wir hatten diesen absoluten Spike. Gen Süden war tatsächlich das Tief bei 60.000 bei Bitcoin. Und ja, im Endeffekt, was sagt dieser Coinbase Premium Index eigentlich aus? Der sagt aus, US-Entitäten verkaufen Bitcoin über Coinbase. Coinbase ist für Institutionelle in den USA der größte Anlaufpunkt, der wichtigste Player. 80% des Umsatzes von Coinbase werden nicht durch Retailer, sondern durch Institutionelle wie nennt man das? 80% des Umsatzes haben, generieren die dadurch Coinbase, so rum. Und da fallen natürlich dann auch im Endeffekt diese Positionen rein, wenn zum Beispiel man immer liest, IBIT, also quasi iShares, hat wieder vorbörslich so und so viel Bitcoin an das Coinbase OTC-Desk geschickt. Das wird dann natürlich im Endeffekt dann auch mit reingerechnet, um sie dann über Coinbase zu verkaufen. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass, und das kann auch so eine Strategie sein, zum Beispiel von Jane Street, die leihen sich oftmals, und da sind wir wieder sozusagen bei so einem Arbitragieren, die leihen sich ETF-Anteile, müssen die gar nicht unbedingt kaufen, sie leihen sie sich und leerverkaufen sie dann in den Markt, dumpen damit logischerweise den Kurs, also sprich IBIT fällt und dann Coinbase Bitcoin, weil Bitcoin logischerweise dann die underlying Bitcoins verkauft werden. Und halten damit den Verkaufsdruck hoch. Das ist das, was wir bei diesem deutlich negativen Coinbase Premium Index sehen, der immer ein guter Indikator dafür ist, dass Institutionelle gerade eher abverkaufen. Und was machen sie am Ende? Und das womöglich mit diesem Spike in der Tiefe dann bei 60.000. Dann fangen sie an, die Position wieder zurückzukaufen, um sie dann im Endeffekt, also sammeln dann quasi einfach way günstiger Position wieder ein, um dann im Endeffekt diese geliehenen ETF-Anteile zurückzugeben an den Verleiher und sich im Endeffekt diese Marge dann einzubehalten. Und das sind durchaus alles Indizien dafür, dass wir das sowas gesehen haben. Und ja, würdest du, wenn du unter Beobachtung bist, Johannes, vielleicht auch mal sagen, komm, die Strategie mit diesem 10 a.m. Slam, der hat uns monatelang, über ein paar Monate richtig gutes Geld gebracht. Komm, jetzt deaktivieren wir den Algo einfach mal, weil wir haben da unsere Millionchen, vielleicht sogar Milliarden dran kassiert.
Ja, ich habe gesehen, dass Jane Street letztes Jahr oder im letzten Q2, ich weiß nicht mal genau, was es war, irgendwie mehr Trading-Einnahmen hatte als Goldman Sachs, BlackRock und Co. Also, dass sie da richtig Zaster gemacht haben, ist natürlich fraglich, womit und ob möglicherweise halt auch mit dieser Strategie. Interessant finde ich halt auch, dass zu den ehemaligen Mitarbeitern der Firma eben auch Sam Bankman-Fried und Caroline Allison von FTX, Alameda Research, wie auch immer, gehören. Und in dem Buch von Big Short-Autor Michael Burry zu Sam Bankman-Fried heißt es auch, also wird da über die Zeit, seine Zeit bei Jane Street gesprochen, dass die Firma wirklich lieber im Verborgenen operiert, haben eigentlich relativ wenig bis gar keine Publicity, die meiden die, wo sie nur können. Und auch das ist halt auch ein Argument, dass sie jetzt möglicherweise die Füße stillhalten könnten. Und Stefan, da kommst du ins Spiel, möglicherweise auch der Bitcoin-Kurs wieder steigen kann. Hashtag Relief Rally.
Naja, der Kurs ist, was wissen wir, in der Spitze um mehr als 50% gefallen. Es ist nicht ganz so stark, wie wir es in den vorherigen Bärenmärkten gesehen haben. Was hatten wir da im Schnitt? So 70-73%. Wir waren, glaube ich, in der Spitze jetzt bei Bitcoin, was von 126.000 auf 60.000 sind, glaube ich, 53%, Pi mal Daumen. Insofern die Strategie des Dumps, waren sie denn mitbeteiligt, ne? Dürfte nun auch zunehmend vielleicht uninteressanter sein, das kann man vielleicht sagen. Und das wird auch ein bisschen vielleicht untermauert mit Blick auf den Sharpe-Ratio von Alf Rektl. Denn der Sharpe-Ratio von Bitcoin zeigt, dass wir uns bereits zumindest mal in einer fortgeschrittenen Phase eines Bärenmarktes befinden, beziehungsweise befinden können. Ich habe am Montag bei Sven auch angesprochen, vielleicht sind wir jetzt so im letzten Drittel so ein bisschen angelangt. Das bedeutet, dass das risikobereinigte Profil im Vergleich zu noch vor einem Jahr jetzt deutlich schwächer ist. Gleichzeitig signalisiert es jedoch auch ein geringeres Renditepotenzial auf dem aktuellen Kursniveau. Und insofern macht das für die dann im Endeffekt durchaus Sinn. Historisch gesehen, das seht ihr hier schön am Chart, fielen die Chart-Ratio-Werte, die sogar unter dem aktuellen Niveau noch lagen, hier, wenn man einfach mal vergleicht, in der Vergangenheit 2015, ja Ende 2018 und dann im tiefen Bärenmarkt 2022, der ja mit diesem FTX-Crash dann im Endeffekt seinen Boden fand, immer an bedeutenden Bodenbildungsphasen statt. Also der Markt bildet sein Tief typischerweise dann aus, wenn das Verhältnis von Risiko zu Rendite seinen stärksten, das kann man sagen, Kompressionszustand erreicht. Und dem kommen wir dann sukzessive halt auch näher. Weshalb dieses DCA dann vielleicht auch an markanten Levels, keiner weiß, ob wir noch auf perspektivisch nochmal auf 55 gehen oder vielleicht noch so in Richtung 50. Das wird man alles sehen. Wir wissen aber zunehmend, wir kommen jetzt in Bereiche, wo es statistisch gesehen einfach vielleicht Sinn macht, zumindest nicht mehr jetzt aus Angst zu verkaufen und dem Mutigen gehört die Welt dann auch vielleicht über Zeit auch wieder mit kleinen Hamsterchenkäufen zu akkumulieren, Johannes.
Yes, wir haben ohne Frage ja auch organische Verkäufe von Spotholdern in den letzten 6 Monaten gesehen. Dafür gibt es einfach auch On-Chain-Beweise. Das würde auch den Bitcoin-Abverkauf überwiegend erklären. Die Theorie um Jane Street ist aber auch deswegen so verlockend, weil sie ja auch Hinweise darauf gibt, warum es mit der Erholung so schwerfällt, ne? Dass sie halt ihre Strategie vor allem jetzt spielen, weil der Crash am 10. Oktober, der hat viele kryptonative Market Maker getroffen, viele mussten den Space verlassen, dazu halt auch ein Exodus von Retail und professionellen Tradern. Und das hatte einfach auch massive Konsequenzen für die Liquidität am Markt. Und für einen Player wie Jane Street ist es demnach halt auch ein leichtes, dafür noch mehr Bewegung und Volatilität dann zu sorgen oder besser gesagt hier den Kurs zu manipulieren. Selbst wenn aber der spektakuläre Verkaufsdruck oder besser gesagt, den wir jetzt hier irgendwie so ein bisschen in den Raum gestellt haben, nachlässt, könnten wir es trotzdem schwer haben, uns aus diesem Tal erstmal rauszuarbeiten. Es gibt hier auch On-Chain-Daten von Glassnode, die uns zeigen, dass die Erholung sich ziehen könnte. Glassnode zeigt auf den Accumulation Trend Score. Das ist einfach ein Indikator, der die relative Größe von Unternehmen widerspiegelt, die aktiv Coins akkumulieren. Und Glassnode spricht hier von einer anhaltend schwachen Akkumulation, insbesondere bei größeren Unternehmen, was halt eben darauf deutet, dass noch kein nennenswertes Kapital zurück in Bitcoin geflossen ist. Und um vielleicht eingangs auf die Frage zu antworten, ja, was könnte denn so Bitcoins nächste große Rallye auslösen, gibt halt mehrere Katalysatoren, über die man da sprechen kann. Ich glaube, diese Bitcoin-Reserve unter Trump, die steht möglicherweise immer noch im Raum. Ich glaube aber auch, was wir hier für ein Szenario zeichnen, ist, dass es tatsächlich kein fundamentales Problem mit Bitcoin gibt, sondern eher marktdynamische. Ne? Also wir haben uns am Anfang diesen Chart angeguckt mit der Korrelation zu Aktien. So angenommen, dass die Manipulation, sofern sie dann existiert, aufhört, könnte man meinen, dass Bitcoin auch wieder zurück zu seinen alten Kurstrends zurückkehrt. Und das wäre auf jeden Fall ein großes Argument für Bitcoin. Was Ethereum betrifft, weil es auch nochmal gefragt wurde, Ethereum ist ganz klar einfach positioniert sich in der Tokenisierung. Das ist so, denke ich, meiner Meinung nach das größte Versprechen für Ethereum. Vielleicht auch noch so ein bisschen KI-Agenten, aber mehr dazu findet ihr auf jeden Fall auf unserer Webseite. Aber da wird sich auch noch klären müssen, inwiefern Ethereum da einen großen Value Capture draus fährt. Genau, es gab hier noch so ein, zwei andere Fragen. Würdet ihr einen ETF verkaufen, um Bitcoin und ETH zu kaufen? Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, ob wir jetzt reguläre ETFs verkaufen sollen und Bitcoin kaufen. Da kann ich jetzt erstmal nichts zu sagen. Und noch eine Frage an dich, Stefan. Hast du den Cost of Production Chart auf dem Schirm? Sehr interessant, meiner Meinung nach.
Hatten wir, ist es doch eine Cost of Production, da gehen wir doch um Minen, da sind wir doch quasi bei Minern wieder.
Genau, da waren wir letzte Woche auf jeden Fall. Schaut da gerne ins Video. Ich glaube, wir haben nicht über die Production Costs gesprochen. Soweit ich das gesehen habe, von allen Sachen, die ich so täglich zu mir nehme, sind wir noch über den Production. Production Cost, wenn es einfach nur darum geht, wie teuer ein Bitcoin ist.
Zum einen sind wir deutlich drunter. Sind wir jetzt 87.000. Drunter.
Genau, ist da. Ja,
deswegen, also, wir sehen ja auch tatsächlich, Johannes, diesen Miner-Exodus in Form von das kleinere abstellen müssen und dass jetzt zum Beispiel auch immer mehr sich entscheiden zu sagen, okay, wir, was weiß ich, wahlweise stoßen Teil unser geschürften Bitcoin ab und wenden uns zum Beispiel die Hash-Power beziehungsweise die sozusagen die Rechenpower, die wir haben, um es mal allgemeiner zu sagen, in Richtung AI. Wir stellen uns diverser auf. Prominentestes Beispiel ist ja aktuell Bitdeer gewesen. Bitdeer tatsächlich nach Hashrate wohl der größte Miner der Welt gewesen zwischenzeitlich. Die haben ja jetzt auch alle ihre Bitcoin abverkauft. Dann war auf einmal der große Stress und dann hat der CEO gesagt, ja, wir wenden uns jetzt nicht vom Bitcoin ab, wir brauchten nur gerade mal die Kohle, weil wir 300 Millionen US-Dollar investieren wollen, um im Endeffekt neue Data Center aufzubauen, um aber auch diese ganze AI-Geschichte stärker zu bedienen. Weil wir eindeutig, und das hatten wir in der Vorwoche ja auch oder zuletzt angesprochen, dass wir gesehen haben, dass die Miner, die sich frühzeitig gut aufgestellt haben, sei es Iris Energy, sei es Cypher Mining, dass deren Kurs, sei es Hut 8, dass die, ich sag mal, deutlich weniger unter All-Time-High stehen als Bitcoin, dass die gut dastehen und die es verpennt haben, einfach gesagt, dass es eine Mara zum Beispiel sein, als größten US-Miner, dass die der Aktienkurs deutlich gelitten hat, weil die so eine Bitcoin-Only-Strategie gefahren haben und auch, soweit ich weiß, kaum Bitcoin oder gar keine Bitcoin verkauft haben, sondern die haben sukzessive weiter akkumuliert und halten die einfach und setzen quasi auf dieses Long-Term-Play. Da sieht man, auch die sind nicht alle gleich, also auch die Strategien sind da jeweils unterschiedlich. Ähnlich ist es zum Beispiel auch bei den Market-Makern. Wenn vielleicht eine Jane Street jetzt bei dem 10-10-Dump am 10. Oktober dort Gewinne gemacht hat, weil die das im Grunde genommen, deren Algorithmen gut funktioniert haben, heißt das nicht, dass alle anderen Market-Maker auch gut Geld verdienen haben. Das ist wie bei uns auch. Da, wo ein Gewinner ist, ist auch immer ein Verlierer, so nach dem Motto. Und das ist bei den Großen natürlich logischerweise nicht anders. Insofern, es ist definitiv spannend aktuell, sag ich mal.
Definitiv. Wir kommen gleich nochmal zur Bitcoin-Chart-Analyse und auch wollen wir ein bisschen über deinen Trade sprechen. Vorher gibt es noch einen kurzen Shoutout für die offizielle BTC Echo App, verfügbar im App Store und im Play Store. Damit bekommt ihr eben Echtzeit-News, Kursalarme, Prognosen und Analysen und bleibt immer top informiert. Den Link zum Download, den gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch ein bisschen tiefer einsteigen wollt, hier gab es viele Fragen, viele, auf die wir möglicherweise nicht eingehen können, dann empfehle ich euch nochmal das BTC Echo Plus Abo, bereits ab 1 Euro erhältlich. Hier erwartet euch exklusiver Zugang zu Expertenanalysen, Interviews, Hintergrundberichten, aber auch, weil es gefragt wurde, Kursprognosen zu Solana, XRP, Ethereum. Schaut da auf jeden Fall gerne vorbei, wenn euch das interessiert. Stefan, Vorhang auf für dich. Du hast eine Bitcoin-Long-Posi mit 50 Hebel eröffnet. Ziemlich spektakulär. Was ist dein Plan? Spekulierst du auf die große Recovery?
Ich schalte einfach mal den Start um. Das hört sich jetzt immer so wild an. Das kommt an eine Positionsgröße, ist das Relevante. Zum einen handle ich isolated. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn der noch 2% sozusagen gegen mich laufe, dann wäre der Trade beendet und ich ausgestoppt in diesem Fall oder liquidiert, worst case. Oder sozusagen handle ich cross, das heißt, mein Liquidationspreis wäre potenziell sehr viel tiefer. So agiere ich nicht, weil natürlich lässt so einen 50-fach Hebel-Trade entweder er greift zeitnah oder er greift nicht. Warum habe ich das gemacht? Jeder von euch kann das anhand von meinem Chart auch machen, anhand von meiner Analyse. In meiner letzten Bitcoin-Analyse steht drin, wir haben weiterhin Probleme, ne? Tiefere Hochs, tiefere Tiefs etc. pp. Übergeordnet sind wir in einem Abwärtstrend, das ist nicht zu bestreiten. Und wir haben aber dennoch, und das steht auch in der Analyse ganz klar drin, und das habe ich im Endeffekt, ich habe nichts anderes gehandelt, als die Levels, die ich selber auch vorgebe. Und wir sind letztens, also wir sind gestern in der Spitze, über Nacht sind wir rangelaufen, wir hatten dieses, das war um 4 Uhr morgens, gestern noch, da haben wir das, dieses Tief gesehen, da können wir, ich gehe mal gerade in die kleinere Zeiteinheit rein, damit man das sieht. Da haben wir hier nachts um, wann war das? Ja, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr morgens hier, da haben alle noch geschlafen in Deutschland, deutscher Zeit, sind wir hier fast ziemlich genau an dieses Tief 62.778 abgeleitet von diesem Tagesschlusskurs, den ich aus dem Tageschart hier schlicht und einfach genommen habe. Da sind wir herangelaufen, minimal drunter gilt, da habe ich logischerweise geschlafen, das heißt, ich konnte das nicht handeln. Was macht der Markt sehr häufig? Der Markt macht sehr häufig etwas, dass er dort rein dippt, hat erstmal gehalten. Dann haben wir im Grunde genommen uns leicht probiert zu erholen. Es gab aber nicht so eine richtig, eine ordentliche Erholung. Ne? Wir sind quasi, was sind das hier, ein gutes Prozent höher gelaufen. Dann war die Rallye so gesehen dann auch schon wieder gelesen. Und was passiert dann, dass wir, wenn wir in Richtung des US sozusagen Handelszeit kommen, dass die Amerikaner gerne mal noch dieses Tief nochmal rausnehmen wollen, beziehungsweise testen und nochmal unterschreiten, um im Endeffekt die Leute, die vielleicht hier in Asien oder in Deutschland ganz früh aufgestanden, hier einen Long eingebaut haben, dass das nochmal gesweept wird und quasi die Liquidität im Grunde genommen abgegriffen wird, nur dann im Endeffekt doch diese Richtung weiterzulaufen. Und man sieht hier im Endeffekt ganz einfach, dass wir dieses Tief gestern, wenn Pi mal Daumen 14.30 Uhr, 14.40 Uhr war das, haben wir angelaufen, ich glaube 14.34 Uhr war es sogar, als ich meine Position eröffnet habe, sind wir hier nochmal drunter gespiked, haben quasi diese Liquidität hier gegriffen. Ich sehe aber, und da muss ich, ne, man kann das jetzt über Open Interest, man kann über CVD, man kann ganz viele Indikatoren ranziehen. Man sah, da gab es nochmal eine große Liquidation, als wir dieses Tief nochmal hier gesweept haben. Ich kann aber auch ganz einfach agieren, ne, dass ich sehe zum Beispiel, wir haben hier ein tieferes Tief gebaut, aber der RSI ganz einfach auf Stundenbasis zeigt mir hier zum Beispiel an, ein höheres Tief an. Das heißt im Grunde genommen, das Verkaufsmomentum, was hier nochmal kurzfristig reingekommen ist, war gar nicht mehr so heavy. So, und das war ein guter Indikator, dann zu sagen, ey, ich kann ja hier in diesem Bereich, und ich habe Pi mal Daumen bei 62.680, habe ich meinen Long eröffnet, quasi im Bereich dieses Morning-Tiefs hier, und hatte dadurch, dass ich für mich selber gesagt habe, ey, ich will eigentlich diese 62.000er-Bereich, will ich nicht mehr fallen sehen, konnte ich meinen Stop-Loss sehr angenehm, deswegen auch ein 50er-Hebel, weil ich weiß, vom Tief, quasi wo ich eingekauft habe, runter bis zu dem Level, wo ich sage, viel drunter will ich das nicht mehr, sind ungefähr ein Prozent Raum an Stop-Loss, die ich dem geben konnte, um zu sagen, ey, wenn ich hier rausgehe und wir laufen hier einfach weiter, dann sehe ich eine Wahrscheinlichkeit, dass wir einfach in Richtung 60.000 dumpen, weil da ist dann einfach charttechnisch nicht mehr viel. Insofern war es für mich sozusagen eine Möglichkeit zu sagen, okay, da kann ich einen 50er Hebel gutes Gewissens anwenden, weil der Trade für mich dann einfach einfach raus wäre oder einfach nicht mehr keine Möglichkeit mehr hatte, nochmal im Endeffekt in meine Richtung weiterzulaufen, weshalb ich im Endeffekt dann hier einen 50er Hebel angewandt habe. Und interessanterweise, man kann dann zeitgleich immer, das noch zu erklären, ganz kurz gucken zum Beispiel, was passiert im Endeffekt beim S&P 500. Und das muss ich jetzt mal ganz kurz einen Exkurs einfach, eine Sekunde vielleicht mal. Und zwar, ich hole mal gerade den S&P raus, im 15-Minuten-Chart. Und da seht ihr eigentlich das, was die Amis gerne mal machen, um das so zu sagen. Das ist hier ein 15-Minuten-Chart. Wir hatten auch von dem Montagstief, das war im Grunde genommen das Tief, was wir am Montag gesehen haben im S&P 500. Da sind wir zur US-Eröffnung, das seht ihr, diese erste Kerze hier ist eine 15:30 Uhr, ist die 15:30 Uhr-Kerze. Ja? Was hat der Markt gemacht? Wir sind hier um 15:30 Uhr einmal ganz briefly hier drunter gespiked. Das heißt, die haben die Liquidität, nichts anderes wie bei Bitcoin gemacht, die Liquidität hier nochmal schnell gegriffen, nur um dann im Endeffekt sofort wieder gen Norden zu laufen. Und das war dann im Grunde genommen das nächste Argument für mich zu sagen, ich kann Bitcoin dann durchaus halten, weil wir, wenn ich jetzt hier in 15-Minuten-Chart gehe, nur, dass wir das mal geklärt haben. Wenn wir sehen, 15.30 Uhr hier, das ist diese Kerze hier, da ging es auch noch mal kurz runter, wie ihr hier seht. Aber wir haben nicht mal mehr dieses Tief, was wir eine Stunde vorher gebaut hatten, haben wir nicht mal mehr angelaufen. Das heißt, der S&P hat ein tieferes Tief gegenüber dem 14.30 Uhr Tief sozusagen gemacht. Nochmal geschaut. 14.30 Uhr war das Tief nämlich hier, also standen wir im Verhältnis gesehen deutlich höher, haben dann hier ein Tief gebaut. Bitcoin ist da gar nicht mehr mitgelaufen. Wenn man danach denken würde, ist, und wir wissen momentan die Korrelation zwischen Bitcoin in den letzten 30 Tagen und dem S&P 500 ist 0,88, also 88% Korrelation, eine extrem hohe Korrelation. Das würde ja vermuten, okay, der rennt einfach mit, macht auch nochmal ein tieferes Tief. Was hat er gemacht? Hat er nicht gemacht, sondern er hat ein höheres Tief gemacht. Und wo hat er die Tiefs angelaufen? Genau an dieser Oberkante, die ich ja aus dem Tageschart im Endeffekt abgeleitet habe. Das heißt, hier dieses erste Level hier von der Nacht schon hat hier dann wieder gehalten. Dann hat sich, haben wir gesehen, der S&P, wumms, deutlich erholt. Und, Bitcoin direkt mitgezogen. Und das war im Grunde genommen der Auslöser, was mir auch diese Zuversicht gegeben hat. Okay, das Tief könnte jetzt erstmal dritt sein. Wir sehen den Erholungstag. Wir wissen, am Montag gab es diesen massiven Abverkauf. Und das hatten wir unlängst hier auch mal angesprochen, dass Bitcoin zudem eine mega hohe Korrelation aktuell mit Software-Aktien aus den USA hat. Und die haben am Montag hardcore wirklich einen drüber bekommen. Teilweise Firmen, insbesondere Internet-Security-Firmen von Zscaler über Fortinet etc., minus 10, minus CrowdStrike, minus 15% im Tief gemacht am Montag. Und die waren so hardcore überverkauft. Das heißt, irgendwann gibt es da ohnehin eine technische Gegenbewegung. Und das sah man dann gestern auch um 15.30 Uhr schon, dass die teilweise noch mal kurz so einen Peak 15.30 Uhr zusammen mit dem S&P 500 machten und dann sich aber schnell wiederholten. Das heißt, im Grunde genommen, wir haben gestern auch eine Erholungsbewegung bei den Softwareaktien gesehen. Ich weiß, da ist eine hohe Korrelation mit Bitcoin aktuell. Das gibt mir weiterhin sozusagen nochmal zusätzlich Unterstützung, zu sagen, okay, Bitcoin kann womöglich jetzt erstmal wieder die Oberseite anlaufen, weil einfach viele Leute dazu neigen, im Endeffekt zu sagen, okay, jetzt Bitcoin short, jetzt fällt er auf 50.000. Dann fangen die Leute an, auf einmal im Bereich der Tiefs einen Short aufzubauen. Man sollte, wenn man shorten will, vielleicht eher weiter oben versuchen und longen eher weiter unten. Man kann mal sozusagen reingreifen, da ist dann der Stop-Loss da. Für mich aber tendenziell stand das CRV ganz gut zu sagen, auch gerade weil wir bullische Divergenzen im RSI, kann sich jeder ganz einfach sehen, aufgewiesen haben und dann im Endeffekt eine Erholungsbewegung, die wir gestern dann auch sozusagen den ganzen Tag über am US-Aktienmarkt, insbesondere auch im Nasdaq gesehen haben. Bitcoin hat sich dem angeschlossen und hat sich dann im Endeffekt erholt. Das einfach mal so ganz kurz vielleicht zu der Erklärung, warum ich das gemacht habe. Jetzt gucken wir ganz kurz auf mögliche Levels und dann gehen wir noch auf ein paar Altcoins ein. Ich wollte das einfach mal loswerden. Warum man denkt, ist der irre, will der jetzt hier nur cool tun? Nein, ich kann das relativ einfach erklären, warum ich das mache. Ich würde niemals blind so sagen, ich bin jetzt hier der Neumarktklügste und handelt gegen den übergeordneten Trend einfach einen Long. Nee, aber wenn ich weiß, wir sind überverkauft, bestimmte sozusagen Kriterien auf meiner Checkliste sind erfüllt, dann habe ich durchaus eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir handeln das jetzt. Was haben wir gemacht? Und dann sehen wir, so viel ist eigentlich noch gar nicht passiert. Wir wissen, dass diese Tiefs hier, und das ist jetzt gerade der 4-Stunden-Chart, wir hatten hier Tiefs um 65.000. Wir wissen, dass dieser Bereich hier Support war, dann haben wir aufgegeben. Was ist er? Jetzt ist er erstmal wieder Resist. Bedeutet kurzfristig, dieser Bereich hier ist jetzt Widerstandsbereich. Im Grunde genommen dieser ganze Block, Pi mal Daumen hier abgeleitet, das ist jetzt gerade der Resist-Block, um es mal so zu sagen, wo Bitcoin drüber muss, um im Endeffekt seine Trendfortsetzung zu sehen, dass wir dann als nächstes in Richtung 67, 300 laufen und optimalerweise vielleicht diese Zone um die 69.000 wieder anlaufen. das ist so das, was man kurzfristig jetzt erstmal ableiten kann, weil ich auch gerade lese, was ist mit den Nvidia-Zahlen heute aktuell, die werden dann natürlich einen massiven Ausschlag geben. Wir wissen, morgen kommen wieder Verhandlungen mit Iran-Geschichte, das dürfte auch sehr schnell wieder auf der Platte sein, gibt es da nicht irgendwie mal Ergebnisse. Also insofern Freitag haben wir PPI-Daten, das heißt im Grunde genommen fortlaufend, daran orientiert sich der Markt aktuell. Das hier war erstmal, war nur die kurzfristige Reaktion aus diesen überverkauften Zuständen, die wir gesehen haben, plus dass ich gesehen habe, das läuft womöglich auf ein Fake-Out hinaus und jetzt wird erstmal wieder die Oberseite rasiert. Insofern auf der Oberseite ist maximal für mich jetzt erstmal weiterhin Ziel wäre dieser hier unter der Prämisse, dass wir den roten Bereich hier rausnehmen, über diese 76,3 gehen, diese orangene Zone wieder 69, das 2021er Hoch im Bereich bis ungefähr 70.500. Auf der Unterseite ganz einfach, gehen wir diese blaue Zone, sprich 62.000, sollten wir die jetzt, weiß ich nicht, heute wird es wahrscheinlich nicht so sein, ich denke, wir machen eine Trendfortsetzung, sollten wir die aber irgendwann in den nächsten Tagen vielleicht irgendwann aufgeben, dann dreht sich das Blatt wieder und sehe ich, aufpassen, womöglich in Richtung 60.000. Vom Optionsmarkt, wir haben am Freitag auch quasi viele Optionswetten, die verfallen bei Krypto. Da hat man jetzt in den letzten paar Stunden gesehen, dass auch zunehmend Calls gekauft wurden. Das heißt, auch das federt so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit ab, dass der Kurs nochmal runtergedrückt wird. Also auch dort rotiert es fortlaufend. Wohingehend wir am Wochenanfang noch gesehen haben, viele haben sich mit Put-Optionen eingedeckt, also quasi das Downside-Risiko im Grunde genommen abgesichert, wahrscheinlich von Spot-Positionen, die sie zum Beispiel halten, haben wir jetzt aktuell gesehen, dass sehr viele Calls aktuell gekauft werden. Das heißt, die Leute auch, die, das sind mehrheitlich professionelle Anleger am Optionsmarkt, eher darauf setzen, dass wir möglich eine Erholungsbewegung oder dass sich die Erholungsbewegung noch weiter fortführen kann. So viel einmal dazu. Jetzt rüber zu den Altcoins. Was haben wir noch, Johannes? Haben wir noch Zeit?
Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit, wir haben aber ein paar Wünsche noch. Ich fand vor allem jetzt auch die Privacy Coins Monero und Zcash sehr spannend, aber, und das wollte ich auch noch sagen, Circle hat gerade auch seine Earnings quasi veröffentlicht, die tatsächlich viele Analysten Einschätzungen übertroffen haben und der Kurs ist da auch 10% im Plus. Ist jetzt kein Altcoin, ich weiß nicht, ob du Zeit hast, da schnell rüber zu schauen. Aber ansonsten
pass auf, ich habe hier ganz kurz, weil jemand, das war der Erste, der gefragt hatte, XBL sich angucken wollte, will ich eigentlich, Johannes hat es vorhin treffend beschrieben, Chart des Todes. Insofern ganz einfach, ne? Immer die letzten markanten Tiefs, wenn die durchbrochen werden, die werden von Support wird Resist, bedeutet, wir müssen den Bereich um 11 Cent irgendwie nachhaltig wieder rausnehmen. Darüber verläuft auch die 50 Tage als nächstes. Aktuell schaffen wir nicht mal die 20-Tage-Linie rauszunehmen. Das heißt, 20-Tage-Linie rausnehmen, dann eine Chance, hier hochzulaufen. Da dürfte dann auch um 11 Cent die 50-Tage-Linie dazukommen. Erst wenn wir die rausnehmen, hätten wir kurzfristig eine Chance, vielleicht in Richtung 15 Cent wieder zu steigen. Mehr will ich da einfach gerade gar nicht sagen. Dafür müsste Bitcoin und der Kryptomarkt insgesamt mitziehen. Maximales Erholungsziel dürfte logischerweise das Januar- oder beziehungsweise das Jahreshoch sein. Roundabout 20 Cent, da wird man weitersehen. Das nochmal zu XPL. Du hast Circle gesagt. Ich habe tatsächlich Circle, wir sehen vorbörslich bei 71. Wir haben tatsächlich Circle, warte mal, muss ich das, ich probiere mal ganz kurz was aus. Wobei, jetzt wundert ihr euch auf einmal, dass der blau ist. Ich mag einfach lieber auf blaue Charts gucken, weil es mir meine Augen nicht so wehtut. Circle. Ich habe tatsächlich, Johannes, am Sonntag bei mir im Livestream tatsächlich über die Circle-Aktie sogar geredet und gesagt, dass ich die als mögliche Chance sehe, dass ich denke, dass wir da jetzt einen Turnaround sehen könnten, weil der Kurs einfach so hart abgeschmiert war, ähnlich wie das bei Robinhood damals war, als die neu rauskam. Ähnlich wie es bei Coinbase war, als sie rauskamen, auch dicke hoch und dann auf einmal bam, 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 nur noch gen Süden. Jetzt haben wir ein Stück weit hier eine Erholung gesehen. Wir sehen durch diese guten Zahlen auf 71, haben wir jetzt erstmal diesen von Support wurde Resist in den letzten Tagen, 20-Tage-Linie. Analog zu allem sind wir jetzt erstmal höher. Wir handeln jetzt aktuell hier Pi mal Daumen. Bedeutet auch im nächsten erstmal zu sagen, ey, wir haben jetzt 50-Tage-Linie, oberes Bollinger-Band, da muss sich der durchkämpfen. Ich sehe mal, ich sag mal 75, 76 US-Dollar, erstes Kursziel. Spannend dürfte es meiner Meinung nach werden. sollten wir diese Zone hier wieder anlaufen. Das sind diese, ja, diese Jahres- bzw. das Hoch aus dem Dezember und auch im Bereich der Jahreshochs aus dem Januar von 2,26, also alles so um knapp 90 US-Dollar. Irgendwo wird dann spannend. Flippen wir die, dann war meiner Meinung nach, um das mal zu erklären, das hier im Endeffekt die Bodenbildungsrange und das hier im Endeffekt die Deviation. Und dann haben wir eine gute Chance, dass das hier tatsächlich schon diese Bodenbildung ist, weil man darf nicht vergessen, der Clarity Act zusätzlich dem Stablecoin Act, der ja schon durch ist, kriegen wir den Clarity Act durch, dürfte das mehr Sicherheit für Circle geben, dann sehe ich Circle auch sehr schnell wieder in Richtung Pi mal Daumen 110 laufen und eventuell perspektivisch vielleicht sogar wieder die 100, 140, 150 US-Dollar. Weil eins muss man zu Circle noch sagen, die verhandeln in 2026 neu mit Coinbase. Coinbase kriegt momentan Mehrheit der Erträge, die Circle erwirtschaftet. Und die werden jetzt definitiv neu verhandelt. Das heißt, es bleibt dann auch mehr netto vom Brutto sozusagen bei Circle hängen, wenn die mit Coinbase dieses Jahr im Endeffekt das neu verhandeln. Damals war Coinbase einer der VCs, also der Early Geldgeber sozusagen, weshalb die Coinbase so viel zugesprochen haben. Das werden sie jetzt definitiv neu verhandeln und dann dürfte auch Circle so gesehen dann noch profitabler über Zeit werden, was natürlich dann zu Lasten von Coinbase geht, muss man sagen. Aber ich glaube, jetzt sind wir auch durch 43, wir haben jetzt, wie viel haben wir Minuten? Ungefähr 40 Minuten oder haben wir noch Zeit für einen?
Wir sind jetzt glatt bei 40 Minuten, wenn du einen von Zcash oder Monero
schnell schaffst. Was war sonst noch gefragt, Johannes?
Zcash oder Monero? Vielleicht eine schnelle Gegenüberstellung. Eine Minute charten.
Zcash. Dann gucken wir einfach mal ganz kurz Zcash an. Zcash, ihr seht es vielleicht selber. Wir haben diese Tiefs aufgegeben, beziehungsweise wir handeln jetzt wieder unter allen gleitenden Durchschnitten. 200-Tage-Linie, 50-Tage-Linie, 20-Tage-Linie. Wir haben zumindest mal, und das ist vielleicht das erste Positive, dass wir in diesem Bereich von diesem Rücklauftief im Zuge dessen, dass wir hier diesen Move gemacht haben, dass wir hier jetzt erstmal angehalten haben. Also dass wir diesen Bereich jetzt erstmal verteidigt haben. Und ich kann mir vorstellen, ich muss mal gerade was gucken. Ja, wir haben tatsächlich, ihr wisst es, normal sage ich immer, Golden Pocket ist ein guter Bereich, um zu sagen, man kann womöglich eine erste Position aufbauen, gerade wenn es auch eine Reaktion gibt. Wir sind damals jetzt unlängst, Ende Januar, Anfang Februar, sind wir in dieses Golden Pocket reingelaufen, haben aber hier nicht eine wirkliche Reaktion, nur so minimal an der 200-Tage-Linie gesehen. Die wurde aufgegeben. Wir wissen, wenn die 200-Tage-Linie aufgegeben wird, Bams, ist das erstmal ein bärisches Signal. Wir sind aber tatsächlich sozusagen bis in die, ja, man kann so sagen, quasi letzte Umkehrmöglichkeit für die Bullen gelaufen. Das ist immer das 78er, ganz klassisch, ne? Letztes markantes Tief, hoch angesetzt, gezogen. Das in Kombination mit diesem Tief vom 16., 17. Oktober, also ist quasi mein Geburtstagstief sozusagen, da hatte ich ja Geburtstag. Insofern haben wir diesen Bereich hier um knapp 200 US-Dollar angelaufen, haben dann hier im Endeffekt tatsächlich auch einen deutlich überverkauften Status gesehen mit 23 im RSI. Das heißt, auch von was das angeht, waren wir überverkauft und haben dann eine Erholung gesehen. Jetzt gilt es aber, und das ist bei Zcash vielleicht so ein bisschen das Problem, zum einen haben wir die ganzen gleitenden Durchschnitte jetzt als Widerstände vor der Brust. Zum anderen, und das hatten Johannes und ich auch mal drüber gesprochen, dass die so ein bisschen sich uneinig sind mit dem Developer-Team und den Gründern von Zcash und dass da im Grunde genommen viel Unruhe ist. Das ändert nichts an der Qualität des Produkts, aber Unruhe bei sowas kann dann auch dazu führen, dass Leute sagen, ich trenne mich erstmal, ich weiß zwar nicht, was da passiert, ob die Entwicklung so weitergeht, was die alles versprochen haben. Insofern muss ich nicht der sein, der vielleicht das Ding jetzt wieder runterhoddelt, bis wir vielleicht im Endeffekt diese komplette Bewegung, diese komplette Anstiegsbewegung seit Anfang Oktober im Endeffekt komplett wieder abgebaut haben. Insofern trenne ich mich erstmal davon, warte erstmal ab. Das hat aber im Endeffekt charttechnisch gesprochen, kann ich dennoch nicht negieren zu sagen, ey, wir haben derart viel retraced, wir waren überverkauft. Wenn ich jetzt wahrscheinlich in eine kürzere Zeiteinheit gehe, dürfte ich auch sehen, dass wir irgendwo in diesen Bereichen dann auch in kürzeren Zeiteinheiten definitiv bullische Divergenzen gesehen haben. Insofern jemand, der sagt, ich glaube an das Privacy-Narrativ und das könnte durchaus im Jahr 2026 nochmal wieder aufgegriffen werden, sind diese Einkaufskurse, unabhängig davon, ob man da jetzt im Endeffekt mal Gewinn machen wird oder nicht, das kann euch niemand gerade bei Krypto nie sagen, ist das auf jeden Fall chancenrisikotechnisch hier unten ein besserer Bereich als rein zu FOMOn in der Zone, nur weil irgendjemand Arthur Hayes geschrieben hat, wir gehen auf 7000 und das im Bereich, als wir schon bei 700 standen und eine Monster Rally hatten. Insofern nicht das Schlechteste und die Chancen für eine Bodenbildung, gerade wenn Bitcoin sich erholt, wenn Krypto sich erholt, sind jetzt hier meiner Meinung nach nicht so schlecht, Johannes.
Alright, das war's dann für heute. Wir sind am Ende angelangt. Alle weiteren Fragen können wir im BTC Echo Telegram Channel klären. Den Link packen wir euch in die Videobeschreibung. Schaltet ihr auf jeden Fall rein. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Einschalten. Danke Stefan für deine Insights und Analysen. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns nächste Woche spätestens hier Mittwoch 12.30 Uhr. Macht's gut.
Und dann wissen wir auch, wie die Daten dann verlaufen sind und ob Bitcoin vielleicht dann schon höher steht. Oder ist alles nur wieder eine Luftnummer? Aber wie gesagt, es bleibt spannend, um es mal so zu sagen. Bis nächste Woche, ihr Lieben.